Eine schwüle Julinacht mitten im Sommer 2012 in Star City, West Virginia. Ein friedlicher Ort, an dem eigentlich jeder jeden kennt. In einem Apartmentkomplex öffnet sich ein Fenster. Ein 16-jähriges Mädchen, Skylar Nies, klettert vorsichtig über die Fensterbank. Heimlich, still und leise. Skylar will niemanden wecken, vor allem nicht ihre Eltern. Sie sucht nur ein bisschen Freiheit. Ein paar Stunden Lachen mit ihren engsten Vertrauten. Sie ahnt nicht, dass sie nie wieder zurückkehren wird, dass ihre Eltern sie nie mehr in den Arm nehmen können.
Draußen wartet ein Auto. Darin sitzen ihre besten Freundinnen, Sheila und Rachel. Mädchen, denen Skylar blind vertraut, mit denen sie so gerne ihre Zeit verbringt. Skylar steigt ein, die Autotür fällt ins Schloss. Das Auto rollt an und verschwindet in der Dunkelheit. Ein Bild, das mich nicht loslässt. Diese Ahnungslosigkeit auf der einen Seite und diese eiskalte Entschlossenheit auf der anderen Seite. Wir reden heute über einen Fall, der den Begriff Freundschaft völlig auf den Kopf stellt. Und damit willkommen zu einer neuen Folge Mord and Short, Deutschlands kürzestem True Crime Podcast. Ich bin Manja.
Und ich bin Jan. Wir beschäftigen uns mit dem Leben und dem tragischen Ende von Skylar Nies, einem Mädchen, das das ganze Leben noch vor sich hatte und nur 16 Jahre alt wird. Skylar ist das einzige Kind von Mary und Dave Nies. In der Schule liegt sie im Mittelfeld, aber sie hat keine Probleme. Und Skylar ist auch ein typischer Teenager der 2010er Jahre. Sie ist viel in den sozialen Medien unterwegs. Dort schreibt sie immer wieder über ihren Alltag, Teenager-Themen und über ihre Freunde.
Die Freundschaft zwischen Skylar, Sheila und Rachel ist eine klassische Dreierkonstellation. Und viele, die das schon mal erlebt haben, wissen, drei sind oft einer zu viel. Das Ganze kann sich schnell mal gegen einen drehen. Sheila und Skylar kennen sich schon seit der zweiten Klasse. Sie sind wie Pech und Schwefel. Sheila ist oft bei Skylar zu Gast. Sie gehört praktisch zur Familie. Mary Nies wird später sagen, Sheila sei wie eine zweite Tochter für sie gewesen.
Klingt erstmal toll, eine so enge Freundschaft, in der man alles miteinander teilt und wo man auch weiß, da ist immer jemand für einen da. Dann kommt allerdings Rachel dazu, als sie auf die Highschool gehen. Rachel ist anders als Sheila. Während Sheila eher die coole Anführerin ist, die selbstbewusst nach vorne geht, gilt Rachel als das gute Mädchen aus einem religiösen und auch konservativen Elternhaus. Sie ist im Theaterkurs und singt im Chor.
Aber ihr ahnt es vielleicht schon. In der Kombination mit Sheila entwickelt sich eine toxische Dynamik. Getreu dem Motto, Gegensätze ziehen sich an. Es bildet sich eine Art Allianz zwischen Sheila und Rachel. Und Skylar fühlt sich zunehmend an den Rand gedrängt. Es ist nicht mehr so wie früher, als Skylar Sheila ganz für sich allein hatte.
Es gibt Streitigkeiten, die wir vielleicht im ersten Moment als typisches Teenager-Drama abtun würden, aber für Skylar ist es realer Schmerz. Warum ist sie nicht mehr Sheilas Nummer 1? Skylar versteht vermutlich die Welt nicht mehr.
Klar, die erste intensive Freundschaft, an die erinnert man sich doch ein ganzes Leben lang. Die prägt besonders.
Genau. Und plötzlich ist Skylar das fünfte Rad am Wagen und sie hat das Gefühl, dass ihre besten Freundinnen Geheimnisse vor ihr haben und sie nicht mehr in alles mit einbeziehen.
Und dann kommt noch etwas dazu. Es gibt Berichte und Aussagen, dass Skylar Zeugin von etwas wird, das Sheila und Rachel unbedingt geheim halten wollten. Eine angebliche sexuelle Begegnung zwischen den beiden Mädchen, die Skylar mitbekommen haben soll. In einer konservativen Gegend und in diesem Alter ist das für Sheila und Rachel offenbar ein Grund zur Panik. Sie haben vielleicht Angst, dass Skylar sie verraten könnte. Besonders, wenn sie sich gestritten haben. Das ist aber nur eine Vermutung.
Ob es nun immer wiederkehrende Spannungen, Eifersüchteleien oder persönliche Dynamiken zwischen den drei 16-jährigen Mädchen sind, in den Köpfen von Sheila und Rachel wird ein Gedanke immer präsenter. Skylar muss weg. Sie stört. Wir wollen sie nicht mehr in unserem Leben haben.
Das ist doch unvorstellbar. Haben die beiden Mädchen etwa zusammengesessen und einen Plan geschmiedet, wie Skylar verschwinden soll?
Und für diesen Plan haben sie sich angeblich dann auch das zusammengestellt, was sie brauchen, um ihn durchzuziehen. Messer, Schaufel und Reinigungsmittel.
Ja, sie haben im Vorfeld sogar den Ort ausgesucht. Eine abgelegene Stelle im Wald, kurz hinter der Grenze zu Pennsylvania. Ein Ort, wo niemand Skylers Schreie hören würde. Kommen wir also zurück zu jener Nacht, dem 6. Juli 2012. Sheila und Rachel schicken Skylar Textnachrichten. Sie wollen einfach nur ein bisschen herumfahren und reden. Und Skylar sagt zu. Sie will ja auch, dass die Freundschaft wieder richtig funktioniert. Auch zu dritt. Sie stiehlt sich also aus dem Fenster.
Ihr Vater Dave Neese geht am nächsten Morgen in Skylars Zimmer, um sie zu wecken. Aber das Bett ist leer. Das Fenster steht offen. Er macht sich erst keine riesigen Sorgen, denkt, sie sei vielleicht nur kurz rausgegangen. Aber als die Stunden vergehen und sie nicht zurückkommt, bricht Panik aus. Denn Skylar ist extrem zuverlässig und würde ihre Eltern nicht im Unklaren lassen.
Die Eltern schalten dann sehr schnell die Polizei ein. Aber die Reaktion ist, sagen wir mal, verhalten. Sie ist wahrscheinlich weggelaufen, heißt es sinngemäß. Ein 16-jähriges Mädchen, da denken viele oft zuerst an eine Rebellion. Aber Dave und Mary sind überzeugt, hier stimmt etwas nicht. Vor allem, weil Skylar ihr Handy-Ladegerät und ihre Kontaktlinsenflüssigkeit nicht mitgenommen hat. Und auch ihre Tasche ist noch zu Hause. Wer weglaufen will, nimmt doch seine Sachen mit. Die Ungewissheit in diesen ersten Tagen muss unerträglich gewesen sein.
Und während sich Skylars Eltern vermutlich von aller Welt verlassen fühlen und die Hölle durchmachen, spielt Sheila nach außen die besorgte Freundin, während sie genau weiß, was passiert ist und wo Skylars Leiche liegt. Schauen wir uns mal an, wie die Ermittler vorgehen. Da es keine Einbruchsspuren gibt, also keine Fremdtäterhinweise, liegt die Vermutung nahe, dass Skylar freiwillig gegangen ist, wahrscheinlich um sich mit Freunden zu treffen.
Und da rücken Sheila und Rachel sehr schnell in den Fokus, denn ihre Freundschaft ist kein Geheimnis. Sie behaupten bei der Polizei, sie hätten Skylar abgeholt, seien ein bisschen herumgefahren und hätten sie dann ein paar Blocks weiter wieder abgesetzt, weil sie nach Hause wollte.
Doch die Ermittler beginnen an dieser Geschichte zu zweifeln. Warum sollte Skylar sich ein paar Blocks von zu Hause entfernt absetzen lassen, um dann wieder heimlich durch das Fenster reinzuklettern? Das ergab keinen Sinn. Aber es gibt eben keine Leiche, keine Blutspuren, nichts Handfestes. Nur ein verschwundenes 16-jähriges Mädchen und zwei Freundinnen, die sich gegenseitig Alibis geben.
Der Sommer vergeht, der Herbst kommt. Die Suche weitet sich aus. FBI-Agenten werden hinzugezogen. Die ganze Gemeinde von Star City ist in Aufruhr. Überall hängen Skylars Fotos mit den Worten »Missing Skylar Neese«. In der Schule werden Gedenkecken eingerichtet. Sheila führt weiterhin ein ganz normales Teenagerleben, zieht sich nicht etwa zurück, so als wäre nichts geschehen. Und dennoch wird sie jeden Tag mit dem, was sie getan hat, konfrontiert. Das muss doch extrem schwierig sein, das auszuhalten. Das muss einen doch 24/7 verfolgen.
Vermutlich ist das genau der Grund, warum Rachel dem Druck nicht standhält. Sie hat Angstzustände und Schuldgefühle. Auch ihr Verhalten in der Schule wird immer seltsamer. Sie ist nervös und hat emotionale Schwankungen. Im Dezember 2012 erleidet sie einen kompletten Nervenzusammenbruch. Rachel wird daraufhin in eine psychiatrische Klinik eingeliefert. Ihre Eltern sind verzweifelt. Sie denken, der Verlust ihrer Freundin Skylar und die Ungewissheit, ob und wann diese wiederkommt, hätten Rachel so aus der Bahn geworfen.
Aber es ist nicht die Sorge um Skylars Lage. Es ist das Gewissen. Im Januar 2013, nachdem sie aus der Klinik entlassen worden ist, hält Rachel es wohl nicht mehr aus. Sie ruft ihren Anwalt an. Sie sagt, sie müsse der Polizei etwas erzählen. Die Ermittler treffen sich mit ihr und sie erwarten vielleicht einen Hinweis auf einen Unfall, aber vermutlich kein komplettes Geständnis. Doch Rachel setzt sich hin und sagt ganz ruhig, wir haben sie getötet.
Man muss sich die Stille in diesem Raum vorstellen. Die Polizisten, die seit Monaten nach Skylar suchen, hören nun aus dem Mund ihrer Freundin, dass sie nicht mehr lebt. Getötet von zwei 16-Jährigen. Rachel erzählt jetzt alles. Wie sie den Plan geschmiedet haben, wie sie die Tatwaffe eingepackt haben, wie sie Skylar dann im Wald mit einem Messer angegriffen und tödlich verletzt haben.
Und der Grund? Eifersucht und Konflikte zwischen drei Mädchen, die mal Freundinnen waren. Wie schlimm ist das bitte? Es gab keinen großen Verrat, keinen Raub, keine Rache für ein schweres Verbrechen. Es war einfach eine Entscheidung. Skylar passte nicht mehr in ihr Leben. Also haben sie sie eiskalt ausgelöscht. Wie kann das sein, dass man den Tod eines Menschen als Lösung für eine soziale Unbequemlichkeit sieht?
Das ist vermutlich die Frage, die Psychologen bis heute beschäftigt. Rachel führt die Polizei nun zu dem Ort, an dem es geschehen ist, in das abgelegene Waldgebiet in Pennsylvania. Es ist Winter, alles ist gefroren. Unter einem Haufen Ästen und Laub finden sie dann Skylars Leiche. Für ihre Eltern stirbt an diesem Tag das letzte Fünkchen Hoffnung. Nun wird ihnen klar, Skylar wird niemals mehr wiederkommen. Man mag sich nicht vorstellen, wie Eltern so etwas verarbeiten können und wie es ihnen gelingen kann, irgendwann in ein normales Leben zurückzufinden.
Ja, das ist einfach nur grausam. Und wie überstehen sie auch den Prozess, der nun auf sie zukommt? Der ist auch noch ein Medienereignis sondersgleichen. Klar, zwei Teenager-Mädchen sollen ihre Freundin umgebracht haben. Das kann doch alles nicht wahr sein. Rachel wird wegen Mordes zweiten Grades angeklagt. Der Grund für die mildernde Anklage ist vor allem auch ihre Kooperation. Ohne sie hätte man Skylar vielleicht nie gefunden.
Aber das große öffentliche Interesse richtet sich natürlich auf Sheila. Sie gilt als die Drahtzieherin, die Kaltblütige, und wird wegen Mordes ersten Grades angeklagt. Skylars Eltern sitzen im Gerichtssaal und sehen das Mädchen an, das so viele Jahre immer wieder bei ihnen zu Hause gesessen hat, das sie sogar lieb gewonnen haben und das ihnen nun ihre einzige Tochter genommen hat. Das muss unerträglich sein. Mary und Dave Neese beschreiben dem Gericht den tiefen Schmerz durch den Verlust ihrer geliebten Tochter.
Sätze, die einem das Herz brechen. Und auch die Wut und der Schmerz in der Gemeinde ist so groß, dass die Polizei die Mädchen bei den Gerichtsterminen besonders schützen muss. Jeder in Star City fühlt sich von diesen beiden Teenagern verraten. Sheila wird zu lebenslanger Haft verurteilt und sitzt auch heute noch hinter Gittern. Einigen Berichten zufolge scheint sie sich nicht wirklich verändert zu haben. Sie hat wohl im Gefängnis immer wieder Disziplinarstrafen bekommen.
Und Rachel? Sie hat 2023 ihre erste Bewährungsanhörung. Sicherlich ein riesiger Schock für die Familie Neese. Wie groß muss da die Sorge sein, dass sie bald wieder auf freiem Fuß ist, dass sie vielleicht wieder in ihre Nähe zieht? Vermutlich ist das die nächste emotionale Zerreißprobe für Skylars Eltern gewesen. Doch der Antrag wird damals abgelehnt.
Dave Neese hat seinen Schmerz in etwas Produktives verwandelt. Er hat öffentlich für Skylars Law gekämpft. Das ist ein Gesetz in West Virginia, das dafür sorgt, dass Vermisstenfälle schneller an die richtige Stelle weitergeleitet werden. Dave Neese wollte damit vermutlich erreichen, dass einfach zügiger gehandelt wird, die betroffenen Eltern sofort unterstützt werden und niemand das Verschwinden von Jugendlichen erstmal abtut.
Es gibt angeblich Berichte von Mitschülern, die sagten, dass Sheila und Rachel in der Schule noch enger zusammengerückt sind. Sie waren quasi wie eine verschlossene Festung. Wenn jemand Skylar erwähnte, sollen sie teilweise gereizt oder angespannt reagiert haben.
Viele Mitschüler haben sich später Vorwürfe gemacht. Wir hätten doch was merken müssen. Aber wir haben ja auch als Gesellschaft oft diesen blinden Fleck, wenn es um Gewalt von Mädchen geht. Wir assoziieren Gewalt eher mit Jungen, mit Gangs, mit Aggressionen. Aber diese subtile, geplante Grausamkeit unter Mädchen ist oft viel schwerer zu entdecken.
Mittlerweile sind 14 Jahre vergangen. Mary und Dave Neese leben wohl noch immer in West Virginia. Viele Menschen kehren ihrer alten Heimat nach einem solchen Schicksalsschlag lieber für immer den Rücken und starten ganz woanders nochmal neu. Skylars Eltern nicht. Mary hat in einem Interview gesagt, dass sie das Gefühl habe, Skylar sei irgendwie noch bei ihnen. Das Zimmer ist auch ganz lange so geblieben, wie sie es verlassen hat. Das ist die traurige Realität von True Crime. Für die Eltern oder Angehörigen ist jeder Fall ein lebenslängliches Urteil, ohne Chance auf Bewährung.
Und Dave Neath sagte einmal, dass er sehr oft zum Friedhof geht und dort redet er mit seiner Tochter. Das tut ihm wohl gut. Skylar wäre heute 30 Jahre alt. Uns allen bleibt wohl diese bittere Erkenntnis. Freundschaft ist ein Geschenk, aber sie kann auch eine Waffe sein. Der Fall Skylar Neath ist eine Warnung an uns alle, hinzusehen, wenn Dynamiken toxisch werden. Das war's von Mord in Short für heute. Passt auf euch auf und abonniert uns. Thank you.